SRF 3.
Der FC Sion ist Cupsieger 2015. Verteidiger Salatić freut sich.
Ein Traum ist wahr geworden.
Es ist im 13. Cup-Final der 13. Sieg von Sitten. Bei der Deutschen Bank kommt es zum Führungswechsel. Gleich beide Chefs treten zurück. Die Mitglieder der G7-Länder machen klar, Russland ist im Club nicht mehr erwünscht. Das Wetter, am Abend vielerorts Schauer oder Gewitter, morgen oft bewölkt und gebietsweise regnet es bei 20 Grad. Und vor drei am Mikrofon ist Andi Lüscher. Wer hätte das gedacht? Der FC Sion demontiert den FC Basel im Cupfinal 3:0 im Basler St. Jakob Park, notabene. Sportredaktor Peter Schneider berichtet.
Mit Emotionen, mit Herz, mit Feuer wollte Sio gegen die spielerischen Qualitäten des FC Basel ankommen. Aber die Walliser waren auch spielerisch den Baslern überlegen. Allen voran Galitos, der ehemalige Basel-Spieler, zog bei Sio die Fäden, bereitete magistral die beiden Tore durch Konaté und Fernandes vor und krönte seine Leistung mit dem 3:0 in der 60. Minute. Der FC Sio wurde verdient Schweizer Cup-Sieger, Mittelfeldspieler Vero Salatić.
Ja, definitiv. Ein Traum ist wahr geworden. Ja, ich glaube, wir haben von Anfang an Druck ausgeübt auf der FC Basel. Der ist nie ein richtiges Spiel gekommen. Dementsprechend ist der Match sicher verdient gewesen.
Der FC Basel enttäuschte und zeigte eine seltsam matte Leistung. Das Team des Schweizer Meisters wirkte ausgelaugt und konnte dem entfesselten FC Sion nie Paroli bieten. Der FCB geht damit zum dritten Mal hintereinander als Verlierer vom Platz im Schweizer Fußballcup-Final. Und zum ersten Mal im eigenen Stadion. Das allerdings zu mehr als zwei Drittel in Walliser Hand war. Und so wurde Sion dem Mythos als Cup-Final-Team einmal mehr gerecht.
Peter Schneider. Auch in Paris wird heute Sportgeschichte geschrieben. Stan Wawrinka spielt gegen Novak Djokovic. Für beide wäre es das erste Mal, dass sie den French Open gewinnen können. Bernhard Scheer, wer ist denn momentan näher dran?
Völlig ausgeglichene Situation, ein spektakuläres Final. Den ersten Satz verliert Stan Wawrinka mit 4:6, den zweiten gewinnt er mit 6:4. Beide Spieler schenken sich nichts, ganz nach dem Geschmack der 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Stan Wawrinka muss sich nicht verstecken, ganz stark heute mit der Vorhand, stark und effizient, aber auch mit der Rückhand und immer wieder gut reagiert auf die überraschenden Stoppbälle der Weltnummer 1 von Novak Djokovic. Ausgeglichene Situation in den Sätzen und im dritten Satz ebenfalls ausgeglichen. Stan Wawrinka führt mit 1:0, das bei Aufschlag Djokovic.
Bernhard Scheer live aus Paris, besten Dank. Und vom Sport zur Wirtschaft. Bei der Deutschen Bank stehen größere Veränderungen an. Fabian Schlurp.
Die beiden Chefs der Deutschen Bank haben überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Andrew Chain geht Ende Monat. Jürgen Fitschen verlässt die Bank in einem Jahr, wie die Deutsche Bank mitteilt. Die beiden stehen in der Kritik der Investoren und Mitarbeitern, unter anderem wegen der vielen Rechtsstreitigkeiten, in die die Deutsche Bank verwickelt ist. Neuer Chef der größten deutschen Bank wird der Brite John Crine, der früher bei der UBS Finanzchef war. Im oberbayerischen Schloss Elmau hat das Gipfeltreffen der führenden 7 Industrienationen begonnen. In einer ersten Gesprächsrunde geht es um die Rolle der NATO und um das geplante Freihandelsabkommen TTIP. Kurz vor dem offiziellen Beginn sprach Gastgeberin Angela Merkel mit US-Präsident Barack Obama über die Beziehung zu Russland und Präsident Putin. Gregor Gysi, der Fraktionschef der Deutschen Linkspartei, gibt sein Amt im Herbst ab. Er wolle die Fraktion in jüngere Hände legen, sagte Gysi am Parteitag der Linken. Der 67-jährige ostdeutsche Gysi ist einer der prominentesten deutschen Politiker. Er führt die Fraktion der Linken im Deutschen Bundestag seit 10 Jahren. In Saudi-Arabien bleibt die Strafe gegen den Blogger Raif Badawi bestehen. Das höchste Gericht hat die Strafe von 10 Jahren Gefängnis und 1000 Peitschenschlägen bestätigt, das berichten saudische Medien. Berufung gegen das Urteil könne nicht mehr eingelegt werden. Badawi ist wegen seiner Äußerungen im Internet verurteilt worden, er habe den Islam beleidigt. Westliche Staaten und Organisationen hatten das Urteil kritisiert. Das Wetter: am Abend und in der Nacht gehen vielerorts Schauer und Gewitter nieder. Morgen ist es oft bewölkt und gebietsweise nass bei 20 Grad. Im Westen und Süden scheint teilweise die Sonne bei 24 bis 27 Grad.
Info 3 Abend.
Vor dem G7-Gipfel in Oberbayern gab es gewichtige Stimmen, die verlangten, Russland müsse wieder zurückkehren dürfen in den Club der Mächtigen. Ohne Russland ließen sich die großen Weltprobleme nicht lösen. Nun kommt vom G7-Gipfel aber ein deutliches Signal. Nein, wir trauen euch nicht mehr, ihr gehört nicht mehr in die G7-Runde. Vom G7-Gipfeltreffen berichtet Fredrik Steiger.
Natürlich gibt es auch in der Politik Wunder. So eines geschehe, wenn Präsident Wladimir Putin in der Ukraine-Politik eine Kehrtwende vollzöge und sich wieder dem Westen zuwenden würde. Oder wenn in Moskau bald ein Machtwechsel stattfände. Falls so etwas passierte, könnte Russland wieder in den Schoß der G7 zurückkehren. Sonst aber nicht. Es besteht kein Konsens für eine Wiederaufnahme Russlands. Die G7 lassen sich hier nicht auseinanderdividieren. Den Ton gab gleich zu Beginn US-Präsident Barack Obama an. Eine Kernaufgabe der G7 bestehe darin, zusammenzustehen gegen die russische Aggression.
Standing up to Russian aggression in Ukraine.
Zumal Moskau praktisch sämtliche Bestimmungen des Minsker Abkommens verletze.
It's clear that they violated just about every commitment they made in the Minsk Agreement.
Gleich zwei Gipfelteilnehmer, nämlich Japans Regierungschef Shinzo Abe und Kanadas Premier Stephen Harper, in dessen Land sehr viele Exil-Ukrainer leben, statteten unmittelbar vor dem Gipfel Kiew einen Solidaritätsbesuch ab. Harper versprach, mit den G7-Partnern auch Waffenlieferungen an die Ukraine zu diskutieren. Die meisten wollen es aber bei militärischen Hilfsgütern bewenden lassen, vorläufig. Für Michael Baranowski von der Denkfabrik German Marshall Fund zeichnet sich aber ab,
the decision-making process is moving forward in the United States.
Solche Lieferungen dürften kommen, doch noch sei der Entscheidungsprozess bei den G7 nicht abgeschlossen. EU-Ratspräsident Donald Tusk betonte außerdem, auf dem Gipfel diskutiere man nicht über ein Ende der Sanktionen gegen Russland, wenn schon gehe es um deren Verschärfung.
If anyone wants to start a debate about changing the sanctions regime, the discussion could only be about strengthening it. Today we reconfirm that.
Am Ende verpflichten sich die G7 mit unbestimmter Frist an den bisherigen Boykotten festzuhalten. Tusk ergänzte schließlich ganz grundsätzlich, Russland habe sich leider selber vom demokratischen, freiheitlichen Wertekanon verabschiedet.
That is why Russia is not among us here today.
Deshalb könne das Land auf unabsehbare Zeit nicht mehr zu den G7 gehören. Aus den meisten Delegationen ist außerdem sehr dezidiert zu hören, man wolle Putin nicht mehr dabei haben, weil man ihm einfach nicht mehr traue. So deutlich hatten das die wenigsten erwartet, wohl auch der Kreml nicht.
Info 3 Abend.
Die Türkinnen und Türken wählen heute ein neues Parlament. 54 Millionen Wahlberechtigte konnten bis vor knapp einer Stunde ihre Stimme abgeben. Dass die regierende AKP von Präsident Erdogan die Wahlen gewinnt, bezweifelt kaum jemand. Die Frage ist, wie viele Sitze die islamisch-konservative AKP holt, beziehungsweise wie mächtig sie künftig sein wird. Die Herausforderer sind die Mitte-Links-Partei CHP, die ultrarechte Partei MHP sowie die linke pro-kurdische Partei HDP. Ich habe Iren Meyer in Istanbul gefragt, es geht also um sehr viel heute.
Es geht ganz konkret um die unmittelbare Zukunft der Türkei, nämlich um die Frage, ob dieses Land eine parlamentarische Demokratie bleibt oder eine Präsidialrepublik wird mit fast absoluter Macht für Präsident Erdogan. Erdogan und seine Regierungspartei AKP wollen nämlich die Verfassung ändern und ein Präsidialsystem einführen. Das können sie aber nur, wenn sie heute die entsprechende Mehrheit bekommen. Die Opposition will das verhindern, ganz konkret vor allem die prokurdische HDP. Wenn sie die 10%-Hürde überspringt und ins Parlament einzieht, dann stoppt sie wahrscheinlich Präsident Erdogans Griff zur absoluten Macht. Die Regierungspartei AKP wäre dann nicht in der Lage, im Sinne Erdogans die Verfassung zu ändern.
Es sind also wichtige Wahlen, sie sind für uns in Istanbul. Spürt man das?
Das spürt man sehr. Die Wahlbeteiligung ist hier in Istanbul und im ganzen Land sehr hoch. Schon früh morgens haben sich überall lange Schlangen gebildet vor den Wahllokalen. Die Bürger sind sich bewusst, dass es auf ihre Stimme ankommt. Seit 13 Jahren regiert die AKP in diesem Land. Sie hat alle Wahlen bisher immer haushoch gewonnen. Und jetzt ist es das erste Mal, dass sie mit Verlusten rechnen muss. Und dafür gibt es relativ viele Gründe. Zum Beispiel die Wirtschaft ist ein ganz zentraler, sie lahmt, der Boom ist vorbei. Dann ist vielen Leuten der immer autoritärer werdende Präsident Erdogan unheimlich, der die bürgerlichen Freiheiten immer drastischer einschränkt. Und viele sind auch mit dem außenpolitischen Kurs der AKP nicht einverstanden. Die Türkei entfernt sich immer mehr vom Westen und geht nicht wirklich auf Distanz zu radikalem Islamismus.
Im Vorfeld gab es diverse Anschläge, vor allem gegen die pro-kurdische HDP, zuletzt vorgestern mit Toten und zahlreichen Verletzten. Wie ist die Stimmung heute am Wahltag?
Ja, der Wahlkampf war tatsächlich überschattet von viel Gewalt und nach dem Anschlag am Freitag gegen die pro-kurdische HDP in Diyarbakır hätte schnell alles außer Kontrolle geraten und die Wahlen gefährden können. Das ist nicht geschehen, die Kurden blieben ruhig, sie sind dem dringenden Appell ihres Spitzenkandidaten Demirtas gefolgt und so ist bisher heute der Wahltag ruhig verlaufen, aber die Spannung ist sehr groß, das spürt man.
Irene Meyer aus Istanbul war das. Erste Wahlergebnisse werden am späteren Abend erwartet. Und das war Info 3, verantwortlich heute Andi Lüscher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.